Das ist das Info am Freitag auf Radio Lora 97,5. Und nun kommen wir zum Fokus dieser Sendung. Und zwar spielen wir euch die deutsche Übersetzung eines Interviews mit der Aktivistin Edna Becher. Sie wollte in die Philippinen einreisen und wurde am Flughafen in Manila aber illegalerweise von der Immigrationsbehörde festgehalten und musste schließlich zurückkehren, weil sie angeblicherweise auf einer Blacklist steht. Im Interview spricht Edna über Blacklisting und Red Tagging als Taktik der philippinischen Regierung und so anderen Organisationen, um genau Aktivistinnen und so zu kriminalisieren. Aber am besten hören wir gleich selber rein in das Interview mit Edna Becher.
Hello everyone.
Hallo zusammen, mein Name ist Max und ich sitze hier im Studio mit Edna Becher, einer Jugendorganisatorin der philippinischen Massenorganisation Anakbayan. Edna durfte heute Morgen nicht in die Philippinen einreisen. Edna, willkommen im Studio. Vielleicht möchtest du dich vorstellen und uns erzählen, was dir in den letzten 24 Stunden passiert ist.
Tell us about what happened to you in the last 24 hours.
Hello, thanks for having me. So my name is Edna. I'm part of Anakbayan, the mass youth organization from the Philippines.
Hallo, danke, dass ich hier sein darf. Mein Name ist Edna, ich bin Teil von Anakbayan, der Massenorganisation der Jugendlichen auf den Philippinen. Anakbayan Europa organisiert die Jugend in der Diaspora. Ich verließ die Schweiz am Mittwochmittag, den 6. Dezember, und flog nach Hongkong und von Hongkong nach Manila. Ich war dort, um Familie und FreundInnen zu besuchen und mich in die einfachen Massen zu integrieren und einige Leute von Anakbayan Philippinen zu treffen. Als ich dann zum Einwanderungsbeamten kam, der die Pässe kontrolliert, nahm er meinen Pass und es dauerte nicht lange, er stand auf und sagte mir, ich soll dort warten und ging weg. Ich wusste schon, dass etwas nicht in Ordnung sein könnte, weil sie normalerweise nicht aufstehen und gehen. Ich habe mich umgeschaut und gewartet, ob jemand die Polizei oder irgendetwas in diese Art bringen würde. Er kam zurück mit einem Papier, er schrieb etwas darauf, aber ich konnte es nicht erkennen. Ich habe mich umpositioniert, um einen Blick darauf werfen zu können. Und da stand dann etwas von einer Überweisung für eine zweite Untersuchung. Ich nahm also aufgrund dieses Wortes an, dass ich verhört oder befragt werden würde. Also dachte ich, okay, das ist nicht so schlimm, das kann immer noch klappen. Er stand auf und sagte mir, ich solle ihm folgen. Nur ein paar Meter weiter, da waren ein paar Tische in der hinteren Ecke und er gab ihnen meinen Pass und auch dieses Stück Papier und sagte mir, ich solle auf dieser Bank warten. Also wartete ich dort. Es waren auch noch andere Leute da, die, ich weiß nicht, ich schätze, man könnte sagen, sie haben ermittelt. Ich musste also warten, bis sie fertig waren und ich sah, wie sie sich meinen Pass ansahen und einige Dinge aufschrieben. Zu diesem Zeitpunkt waren es bereits andere Beamten der Einwanderungsbehörden, die sich etwas auf dem Bildschirm ansahen. Jemand zeigte auf eine andere Frau und sie unterhielten sich und ich konnte nichts hören, weil es ein bisschen weit weg war. Ich versuchte zu verstehen, aber ich konnte es nicht. Und dann stand die Frau, die meinen Pass hatte, auf und ging mit meinem Pass weg. Und ich dachte, okay, vielleicht kommt jetzt die Polizei. Und ich wartete eine wirklich lange Zeit und nichts ist passiert. Irgendwann bin ich dann zu der anderen Frau gegangen und habe sie gefragt, worum es geht und warum ich hier bin. Und sie hat gesagt, dass ich in ihrer Datenbank stehe. Und ich habe sie gefragt, was das bedeutet, dass ich in ihrer Datenbank stehe. Sie hat gesagt, es gibt einen Haftbefehl gegen sie. Und ich habe gefragt, was sie damit meinen, und sie meinte, das ist eine schwarze Liste. Dann fragte ich sie, was der Grund dafür sei, dass ich auf dieser Liste stehe. Sie schaute auf den Bildschirm und sagte, Anti-Regierungsaktivitäten. Und ich sagte, oh, okay. Ich weiß nicht mehr, ob ich sie zuerst gefragt habe, was der Grund dafür war, oder ob ich zuerst gefragt hatte, ob das bedeutet, dass ich nicht reingehen kann. So oder so habe ich irgendwann gefragt, ob das bedeutet, dass sie mich nicht rauslassen können. Sie sagte, nein, sie könnten mich nicht rauslassen, solange diese Blacklisting Order nicht aufgehoben sei. Und wenn die nicht aufgehoben wird, könnten sie mich nicht rauslassen. Und ich fragte, ob das bedeutete, dass ich wieder zurückgehen müsse, und sie sagte ja und sagte, wenn ich Einspruch einlegen wolle, könne ich das nur im Hauptbüro Intramuros in Manila tun. Genau, danach wartete ich noch ein bisschen und einige Angestellte von Cathay Pacific, zumindest trugen sie Anzüge von Cathay Pacific, sie hatten mein Gepäck dabei und einer von ihnen setzte sich zu mir und sagte, ich darf Ihnen das eigentlich nicht sagen, aber Sie stehen auf der schwarzen Liste. Wissen Sie warum? Sie sagten mir, ich müsste nur für diese Lounge-Sachen bezahlen, um dort im Flughafen zu schlafen, aber das würde dann ein paar Tage dauern, weil es anscheinend nicht viele Cathay Pacific-Flüge nach Zürich gibt. Also sprach ich mit dem Anwalt und sagte ihm, dass ich zuerst mit dem Anwalt sprechen müsste, und auf den Rat des Anwalts hin beschloss ich, den nächsten Flug zu nehmen, der in diesem Moment abflog, weil wenn ich dort geblieben wäre, würde das Risiko bestehen, von der Polizei oder Geheimdienstbeamten oder so etwas verhört zu werden oder sogar inhaftiert zu werden oder was auch immer. Also war es aus Sicherheitsgründen dann besser, direkt zu gehen. Ich fragte sie auch, ob es möglich sei, in Hongkong zu bleiben, und sie sagten, dass dies nicht möglich ist, sondern dass ich mich zu meinem Ausgangspunkt zurückbringen müsste, der Zürich war.
And so after that I waited some more, and some employees from Cathay Pacific, or at least they were wearing lanyards from Cathay Pacific, came. They had my luggage with me. One of the guys actually sat down and was like, I'm actually not allowed to tell you this, but you're blacklisted. Do you know why? And I was like, oh, I know I'm blacklisted. I found out. And because he was saying that, you know, if I wanted to appeal, they could have arranged that they take me on a later flight, then I would have to just pay for this lounge thing to sleep there inside the airport. And but it would take a few days because there aren't a lot of Cathay Pacific flights going to Zurich, apparently. And so I talked to the lawyer. I told him that I would have to talk to the lawyer first. And upon the lawyer's advice, I decided to take the next flight, the one that was leaving at that moment, because of the risk of staying there and being interrogated by police or intelligence officers or something like this, and or being, imprisoned even or whatever. So it was better to leave for safety reasons. I also asked them if it was possible to stay in Hong Kong. And they said that that wasn't possible. They were not allowed. They had to bring me back to my point of origin, which was Zurich. Yes.
Okay.
So bevor wir uns mit dem politischen Aspekt beschäftigen und uns fragen, was es mit Blacklisting auf sich hat, das ist nämlich etwas, was AktivistInnen auf den Philippinen sehr oft passiert, sollten wir uns vielleicht ein bisschen genauer mit dem persönlichen Aspekt befassen. Edna, du bist eine schweizerisch-philippinische Frau, du wolltest in den Philippinen gehen, dort deine Mutter besuchen und so weiter und so fort. Vielleicht kannst du uns erklären, wie es für dich persönlich war, als du dort untersucht wurdest. Du bist ja auch in den Philippinen verwurzelt.
Personally, when you were there and when they kind of, investigated you and so on, like attached to your background and that you also have that you're like rooted in the Philippines.
Yeah, I mean, I was born in the Philippines. I grew up there.
Ja, ich meine, ich bin auf den Philippinen geboren. Ich bin dort die ersten 10 Jahre meines Lebens aufgewachsen. Und deswegen betrachte ich die Philippinen in gewisser Weise als meine Heimat. Ja, und in dem Moment, ich meine, man denkt dann, ich muss sicher gehen, ich muss aufpassen, was passiert, wenn die Polizei kommt. Und erst später trat dann die emotionale Seite der Dinge in den Vordergrund, denke ich. Zu diesem Zeitpunkt war ich würde sagen, ziemlich ruhig und ich habe nur versucht herauszufinden, was die Situation genau ist und dann versucht, mit den GenossInnen hier und mit dem Anwalt zu kommunizieren und herauszufinden, wie man am besten vorgeht. Und ja, einfach zu sehen, was in der Situation getan werden kann. Und ich glaube, es war dann erst später, wo, ich meine, du weißt, es ist schwierig in Worte zu fassen. Also ich denke, es gibt viele verschiedene Faktoren, die eine Rolle spielen. Ja, da ist der politische Aspekt, dorthin gehen zu wollen. Und aber auch, was bedeutet es politisch, dass man nicht in das Land zurückkehren kann, für das man kämpft. Und dann auf der anderen Seite ist dann natürlich die Familie, der Ort, an dem man aufgewachsen ist, die Sonne, die Gerüche, die so vertraut sind. Und man ist sich nicht sicher, ob man das jemals wieder erlebt oder wann man das erleben wird. Und dann natürlich die Schwierigkeit, das der Familie zu erklären, der Verwandten, die vielleicht nicht politisch sind oder die nicht wissen, wie es ist, weil es ja einfach ein bisschen verrückt ist, wie normal diese Dinge für progressive Menschen geworden sind. Ich bin in die Philippinen gegangen, weil ich wusste, dass es diese Möglichkeit gibt, weil ich wusste, dass ich schon einmal sozusagen geredtagged war. Aber ich wusste nicht, in welchem Ausmaß oder ob sie über mich Bescheid wussten. Und ich dachte, okay, das ist eine Möglichkeit und es ist verrückt, wie normal das ist und dass wir es nicht einmal in Frage stellen. Weil jede andere Person würde sagen, was? Das ist, oh mein Gott, das ist so verrückt, als ob sie es nicht verstehen würden. Weil es ist eine große Sache und ja, das ist es, ich meine, wenn man darüber nachdenkt, wer darf gehen, es ist verrückt, wie Aktivistinnen, die den Menschen aus den Philippinen helfen, die Massen unterstützen, die politische Arbeit machen, die sich für Menschenrechte einsetzen, für Gerechtigkeit und für Frieden, für viele verschiedene Dinge mit guten Absichten und dem Herzen am richtigen Fleck, die nicht zurückkommen dürfen oder nicht ins Land kommen dürfen, während wir es andererseits für Imperialisten, für ausländische Investoren, für das US-Militär geöffnet haben. Ich meine, das ist so ein Kontrast. Wie können wir dieses Land öffnen, wenn wir darüber reden, wie Sie das tun? Sie sagen, dass Sie das Land schützen, indem Sie gewisse Leute nicht ins Land lassen. Aber welche Art von Menschen oder Kräften lassen Sie denn rein?
And it's crazy to think how normalized that is and how we don't even question it, but every other person would be like, what is that? Oh my God, that's so crazy. What, like, they don't understand because it's a big thing. And which, yeah, it is. I mean, when you think about it, who is allowed to go? Like, it's crazy how activists helping people in the Philippines, helping the masses, doing political work, advocating for human rights, for justice, for peace, for every, like, a lot of different things, with good intentions, with their hearts in the right places, that are banned from coming back or banned from getting going inside the country, while on the other hand we open it up to imperialists, to foreign investors, to U.S. military. I mean, like the contrast is so, like, how can we open up this country talking about how they think they're protecting the country or saying that they're protecting the country by not letting these people in. But what kind of people are they letting in? And what kind of forces?
So now du sprichst jetzt spezifisch über die Praxis des sogenannten Red Taggings ausländischer AktivistInnen seit dem reaktionären und faschistischen Regime von Rodrigo Duterte und besonders jetzt unter Bongbong Marcos gibt es die Praxis des Red Taggings von AktivistInnen und Aktivitäten, wie du bereits sagtest, von MenschenrechtsverfechterInnen, Kirchenleuten etc. Es werden im Grunde genommen Leute kriminalisiert, die versuchen, da zu sein für die philippinischen Massen, die arbeitenden Menschen, arme Menschen etc. Kannst du die Politik des Red Taggings oder des Blacklistings ein wenig kontextualisieren?
So maybe you can contextualize that a bit, like what, yeah, kind of the politics of red tagging or like blacklisting. Yeah,
I think we can't talk about red tagging.
Ja, also ich denke, wir können nicht über das Red Tagging oder schwarze Listen sprechen, ohne über die NTF-LCAC zu sprechen, die nationale Task Force zur Beendigung des lokalen kommunistischen bewaffneten Konflikts. Eine Task Force, die während des Duterte-Regimes ins Leben gerufen wurde und die immer mehr Spaß daran hatte, sich immer mehr Freiheiten zu nehmen und, sagen wir, in ihren Praktiken. Sie starteten Kampagnen gegen AktivistInnen, gegen MenschenrechtsverfechterInnen, gegen Kirchenmenschen, gegen alle, die fortschrittlich denken, die kritisch gegenüber der Regierung sind, die kritisch gegenüber dem Imperialismus sind, die für Gerechtigkeit oder eine Art von Dissens kämpfen. Jede Art von Kritik an der Regierung wird als, oh, du bist ein Kommunist oder ein Terrorist angesehen. Und das ist meiner Meinung nach völlig ungerechtfertigt und unfair. Und ich denke, es ist eine ungerechtfertigte Art, die Arbeit, die die Leute machen, die gute und wichtige Arbeit, die die Leute machen, in einen Rahmen zu stellen. Aber es ist halt insofern effektiv, als dass sie in der Lage waren, eine Menge zu erheben. Es gibt eine Menge erfundener Anklagen. Sie erheben Anklagen gegen Leute. Sie setzen Leute auf diese schwarze Liste. Sie markieren Leute rot. Und selbst wenn es keinen Fall gibt, gibt es eine Menge Leute, die ihr Bild dann überall gesehen haben oder die sogar Todesdrohungen bekommen haben. Und es ist dann offensichtlich, dass es mit der Regierung in Verbindung steht, auch wenn die das irgendwie zu verbergen versuchen.
And I guess and such an unjustified way of framing the kind of work that people are doing, the kind of good work that people are doing, but it is effective in that they have been able to raise a lot. There are a lot of trumped up charges that people, they make cases against people, they blacklist people, they red tag people, that even if there is no case, you know, you will, there are a lot of people that have seen their pictures everywhere, that have gotten death threats, and it's not necessarily, and it's obvious that it's linked to the government, even if, you know, they kind of try to hide that. And I think I have to think.
I mean, exactly also from the
mit Red Tagging lassen sich direkte Verbindungen zu vielen außergerichtlichen Tötungen herstellen. Es gibt MenschenrechtsaktivistInnen, die sehr beliebt und bekannt sind. Ich erinnere mich an den Namen von Eden Marcellana. Sie war eine Menschenrechtsverteidigerin, die viel mit indigenen Gemeinschaften gearbeitet hat und Teil einer legalen Massenorganisation war. Und was ihr passiert ist, war genau, dass sie mit dass sie geredtagged wurde und am Ende in das Feuer des philippinischen Militärs geriet und getötet wurde. Vielleicht können wir zum Schluss noch ein wenig darüber sprechen, was in einem solchen Fall getan werden kann. Welche Möglichkeiten gibt es, dich zu unterstützen, wie wir dieses Beispiel von dir nutzen können, um das Thema Red Tagging von OrganisatorInnen und AktivistInnen auf den Philippinen und im Ausland allgemein zu politisieren, zu organisieren und dadurch zu mobilisieren.
The possibilities to organize now, how can you be supported, but not only you personally, how can we use this particular case, this particular example of you to in general politicize and organize and mobilize around the issue of like red tagging of organizers and activists in the Philippines and abroad.
Ja, ich denke, das ist nur eine weitere Gelegenheit, den Menschen zu zeigen, was auf den Philippinen vor sich geht, ihnen die Art von Straflosigkeit und Willkür zu zeigen, die auf den Philippinen vorherrscht, und erneut die Abschaffung der nationalen Taskforce NTF-LCAC und Gerechtigkeit zu fordern. und gegen all das Unrecht einzustehen, das NTF, LCAG und andere Regierungsbeamte, AktivistInnen, AnwältInnen und JournalistInnen angetan haben. Und auch um Gerechtigkeit für alle außergerichtlichen Tötungen zu fordern, die immer noch stattfinden, und auch für die Freilassung von politischen Gefangenen einzustehen. Ja, ich denke, es ist einfach wichtig, zu diesem Thema nicht zu schweigen, dieses Thema anzusprechen, darüber zu reden, es bekannt zu machen, was vor sich geht, und zu organisieren, zu mobilisieren.
Ja, I think it's just important to not stay quiet on this issue, to raise this issue, to talk about it, to make it known what is going on, and to organize, mobilize. Yeah.
Vielen Dank, Edna. Es war schön, dich hier zu haben. Solidarität und alles Gute.
Ja. Solidarität.
C'est la reste, la moitié du checker et au reps. Tu connais notre adresse, la chose qu'elle a à faire, dis-moi qui t'empêche. Ma voix grise dans ta tête, mon Dieu, sont forts dans la caisse. L'amour embête, on préfère l'espèce. On est tous les mêmes, vous et nous, c'est pas pareil. À chaque domaine, le résultat est le même. N'en est pas la haine, on protège que le sang de la peine. On est tous les mêmes. J'avais pas que le rap mettait un plus à la beauté. J'rentre dans votre tête, pas besoin de toquer ni sonner. Ils nous voient mais font semblant de nous ignorer. T'inquiète pas qu'un jour les rôles vont s'inverser. J'rêve de millions cachés étalés sur parquet. Depuis millions de vues, ses jambes sont écartées. Parle pas trop l'avant, hôtel t'es écouté. Personne m'a pris son regard, tu m'étais tremblé.
La reste, la moitié du checker et au reps. Tu connais notre adresse, la chose qu'elle a à faire, dis-moi qui t'empêche. Ma voix grise dans ta tête, mon Dieu sont forts dans la caisse. L'amour embête, on préfère l'espèce. On est tous les mêmes, vous et nous c'est pas pareil. À chaque domaine, le résultat est le même. N'en est pas la haine, on protège que le sang de la veine. On est tous les mêmes, vous et nous c'est pas pareil.
Das war Quatre Queues avec mit Au quartier c'est la S. Vielen Dank Edna, vielen Dank Max und ganz viel Solidarität an Edna. Wir hören jetzt eine befreundete Person von uns, das ist auf Englisch, und zwar mit The Island of Comfort and Agitation. Genau, mehr kann ich eigentlich noch gar nicht dazu sagen. Wir hören direkt rein.
My Island of Comfort. The last few months I have had quite a lot of change in my life. From moving places, a new social environment, a lot of institutional changes, and along with that came a lot of pressure, bureaucratic stress, social stress. And I found myself quite overwhelmed quite often, especially for me the most challenging moments are the social moments, when there's a lot of people, when there's a lot of stimuli, when there's a lot of input, noise, sound, conversations, as like not knowing people, not knowing what to say, like feeling anxious and so on. And in a lot of moments, what kept me going, what motivated me, and what helped me not, like, what helped me accept myself, be myself, but still be in the space and present, was my friends. My friends that physically were not in the space, but that I could manifest, and like that I could imagine myself, okay, what would this person do? what would she do now? How would she be, like, how would they, like, be in the space now? How would he interact with those people that I haven't met and maybe also don't sympathize so much with? But how would they be in the space? And so this was a way of, like, comforting myself, a way that my friends could support me without being physically in the space, in some parts also not even knowing that they supported me in that, these moments. And I think this for me is something that keeps me going, motivates me and inspires me, that friendship goes much like far beyond the time that we spend with each other. Like, it has an impact on, like, you as a person. And I'm talking about my friends, but I'm also talking about everyone, because we're all in some kind of social relations where we spend time with each other and impact each other's lives. You are a part of me and you leave your traces in me. And I have, by putting awareness and, like, being, not awareness, by putting attention onto that and onto what you left in me and what you gave me, basically, I can move forward and I can be inspired at every moment. So yeah, this is like my island of comfort are my friends. You know who you are. And this is also an ode to friendship and family and chosen family, of how much we can give each other, especially in scary and grieving moments like now. So from the bottom of my heart and from the river to the sea, Palestine will be free, and none of us is free until we are all free. Thank you so much.
Wir schicken Umarmungen und ein großes Danke. Wir finden es wahnsinnig schön, wenn wir unsere Sendung öffnen können für verschiedene Stimmen, verschiedene Perspektiven, damit wir uns eben gegenseitig Hoffnung und Mut machen können. Diese Rubrik gibt es jetzt jeden Freitag und ihr dürft auch sehr gerne eure Beiträge an uns senden. Und jetzt könnt ihr die Agenda zücken. Genau.
Die Agenda von Inforora.
Veranstaltungen.
Aktivitäten.
Demos, die du nicht verpassen solltest.
Auf 97,5 MHz Radio Aurora.
Morgen am Samstag gibt es eine bewilligte Kundgebung um 15 Uhr auf dem Ni-Una-Minus-Platz für Palästina. Nach dem kurzen Waffenstillstand geht die brutale Bombardierung von Gaza ungehindert weiter. 61 Tage Zerstörung und Tötungen der zivilen Bevölkerung. Bis jetzt sind mehr als 16.250 Menschen, darunter 7.112 Kinder, umgebracht worden. Das ist ein großes Kriegsverbrechen, was von der Welt ignoriert wird. Die ganze Infrastruktur wurde und wird total zerstört. Die zionistische Kriegsmaschinerie der faschistischen Regierung Israels kennt keine Grenzen. Deshalb sagen wir weiterhin Solidarität mit dem palästinensischen Volk, stoppt den Genozid, sofortiger und dauerhafter Waffenstillstand, Free Palestine.
Auch am Samstag um dieselbe Uhrzeit lädt Left Hook Zürich ein zu den Fights for Palestine. Die finden statt in der A-Lag. Einlass ist um 14 Uhr, Beginn der Sparringkämpfe ist um 15 Uhr. Die A-Lag, die befindet sich an der Wiebichstraße 43. Es gibt zusätzlich Küfa mit arabischem Essen. Eintritt kostet 15 Franken, ist aber gratis für geflüchtete Menschen.
Und dann ein Save the Date im Januar. Am 20. Januar kommt um 15 Uhr die Bewegung von Deutschland nach Zürich, die über die Gefängnisbewegung in der USA und über die Haftbedingungen von Mumia Abu-Jamal, Black Panther und Journalist sprechen. Wir sagen jetzt schon mal Save the Date. Es ist wichtig, dass wir über den gefängnisindustriellen Komplex in den USA sprechen, wo rund jede hunderte erwachsene Person im Knast ist. und auch eine grundsätzliche Kritik an Gefängnissen zu äußern.
Und ganz zum Schluss gehen unsere Grüße, viel Kraft und Durchhaltevermögen und viel Solidarität an die streikenden Sans-Papiers der Emmaüs-Gemeinschaften in Lille. Seit heute genau 161 Tage streiken sie unablässlich für ihre Rechte und ihre Regularisierung und gegen ihre Ausbeutung, trotz konstanter polizeilicher Überwachung. Und damit entlassen wir euch auch in den Feierabend. Bis nächste Woche. Und jetzt hören wir da gleich rein zu den Streikenden. Tschüss.